Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Filmemacherin Anja Salomonowitz.
Heute bei mir zu Gast Anja Salomonowitz, vielfach ausgezeichnete Filmemacherin und derzeit im Premierenfieber mit ihrem neuesten Werk Mit einem Tiger schlafen. Ein Biopic über die berühmte Malerin Maria Lasnik, gespielt von Birgit Minichmeier. Am 12. April ist Österreich Premiere. Anja, schön, dass du da bist.
Ja, danke auch für die Einladung.
Anja, du hast Schnitt und Regie an der Filmakademie in Wien und dann später in Deutschland studiert. Du bist Regisseurin, Drehbuchautorin, Dramaturgin. Du wurdest für deine Filme vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Outstanding Artist Award des Kulturministeriums, Wiener Filmpreis, Filmpreis auf der Biennale oder zuletzt 2021 mit dem Franz Grabner Preis auf der Diagonale in Graz. Du bist seit vielen Jahren im Geschäft. Was fasziniert dich so am Kino?
Ich würde gern vorher noch was sagen. Also du hast vorhin gesagt, im Premierenfieber. Und ich würde dazu gern sagen, dass ich krank war vor der Berlinale, die ganze Woche davor Fieber gehabt habe. Und ich glaube, das war kein Zufall, weil ich finde immer, das ist eher eine Zeit des Rückzugs. Premierenfieber hört sich so an, als würde man so nach außen gehen und dann ganz viel Trubel. Und für mich ist es eigentlich immer eine Zeit des Rückzugs. Also das Genießen gibt es schon. Ich finde den Moment furchtbar aufregend, wahnsinnig schön und dann immer auch total entspannend, wenn die Leute den Film sehen. Und ich freue mich tatsächlich auf den Premierenabend. In Wien ist natürlich besonders aufregend, da ist dann meine Mama im Publikum und alle. Aber jedenfalls wollte ich sagen, dass ich eigentlich in dem Moment, wo es nach außen geht, mich besonders zurückziehe. Weil ich das Gefühl habe, dass der Film dann für sich spricht. Wie wenn das die Worte wären, die für einen reden können. Und ich möchte mich dann eher zurückziehen und das nach außen schicken.
Ist das eine stressige Zeit für dich? Rund um die Premieren, viele Pressetermine wahrscheinlich, viele Interviews, vielleicht auch die Anspannung darüber, wie der Film aufgenommen wird?
Also die Anspannung darüber, wie der Film aufgenommen wird, gibt's schon. Und eine stressige Zeit, ich finde eigentlich, dass andere Zeiten stressiger sind. Zum Beispiel kurz vorm Drehen, da muss man sehr konzentriert sein. Eigentlich ist es nicht so eine stressige Zeit, finde ich. Also es gibt viele Termine, man macht viele Interviews. Ich finde das nicht so stressig, ja.
Mhm. Ja, ist doch vollkommen legitim. Ich habe es eingangs erwähnt, du hast schon sehr viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Ist das für dich eine Kategorie, in der du denkst, die für dich wichtig ist?
Ich möchte immer gern weiterarbeiten können. Also mein Hauptwunsch ist eigentlich, dass ich meine Filme weitermachen kann. Und damit man die Filme weitermachen kann, hilft das schon.
Mhm. Vielleicht jetzt eine bisschen persönliche Frage, aber bist du der Meinung, dass du immer für die richtigen, unter Anführungszeichen, Leistungen ausgezeichnet worden bist? Oder hast du dir auch manchmal gedacht, naja, also dafür hätte es jetzt nicht unbedingt einen Preis gebraucht, aber für was anderes, da hätte ich mir schon mehr Anerkennung gewünscht.
Boah, was ist das für eine Frage? Okay, ob man für die richtigen Dinge ausgezeichnet wurde. In dem Moment, wo ich wo etwas ausgezeichnet wird, denke ich eigentlich nicht darüber nach, ob das jetzt richtig ist oder nicht, sondern freue mich darüber. Mhm. Also das wäre, finde ich, sehr leiden auf hohem Niveau, das dann eintauschen zu wollen. Bei einem Theaterstück, das ich gemacht habe am Volkstheater, wurde das Kinderensemble ausgezeichnet. Das habe ich total schön gefunden. Da gibt es so eine Art Werbepreis, das heißt Dorothea-Neff-Preis, also es ist eine Werbeaktion vom Volkstheater in Wirklichkeit. Und da haben die Kinder den Preis bekommen, die im Theaterstück mitgespielt haben. Da ist es gegangen um rituelle Beschneidung von kleinen Buben. Und es gab Kinder, die die Texte von Erwachsenen, also ich habe Interviews gemacht zu diesem Thema und die Kinder rezitieren diese Texte, die wurden dann ausgezeichnet und das war schön.
In deinem neuen Film Mit einem Tiger schlafen erzählst du die Geschichte der ganz berühmten österreichischen Malerin Maria Lasnik, geboren 1919 in Kärnten, aufgewachsen in einem sehr konservativen und patriarchal geprägten Umfeld. Sie hat sich gegen viel Widerstände durchgesetzt und einen ganz eigenen expressionistischen Stil entwickelt. Du hast 5 Jahre am Drehbuch für deinen Film gearbeitet und wenn ich das richtig verstanden habe, waren diese ganz besonderen Farben in Lasniks Gemälden Inspiration und Ausgangspunkt für dich, diesen Film überhaupt zu machen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass der Ausgangspunkt die Farben waren. Also ich habe ihre Bilder in vielen Ausstellungen gesehen und die Farben total interessant gefunden. Und zwar sowohl, wie die Farben sind. Also sie hat ihre Farben ja selber gemischt und teilweise auch wirklich Farben erfunden. Sie hat den Farben auch Namen gegeben. Das hat sie in ihrem Tagebuch dann aufgeschrieben und einen Katalog quasi gibt es da von Farben, die einen bestimmten Zustand beschreiben. Es gibt Verwesungsfarben, Eifersuchtsfarben, Liebesfarben, Krebsfarben gibt es. Und andererseits auch eben die Ausdruckskraft von denen, also dieses Neonhafte, so eine Grellheit, die die haben, das gefällt mir total gut. Also ich habe wirklich die Farben inspirierend gefunden. Wenn ich vor den Bildern stehe, dann inspirieren mich die Farben. Die Maria Lasnik, also die ist 94 Jahre alt geworden und hat ganz viele Kunstströmungen des letzten Jahrhunderts miterlebt und auch mitgemacht. Sie hat ganz unterschiedliche Stile bedient und das, wofür sie am meisten berühmt geworden also ist, diese Body Awareness, also wo sie ihre Gefühle malt, wo sie Bilder aus sich selbst heraus, wo sie versucht, Inneres nach außen zu kehren und das dann das Bild ist, es ist eigentlich erst sehr spät gewesen. Also sie hat am Anfang ganz viele andere Stile durchgemacht und mitgemacht.
Mhm. Und ja.
Ich wollte noch sagen, es gibt so eine Geschichte, weil sie hat dann eine Zeit ihres Lebens in New York verbracht, in den 70er Jahren. Und da sind die Bilder so, also was man auch mit ihr verbindet, so türkis geworden. Sehr viel Blau und Grün und Türkis. Die Bilder sind immer in dieser Farbwelt. Und der Hans Werner, ihr ehemaliger Assistent, hat mir mal erzählt, dass sie zu ihm gesagt hat, Hans Werner, was glaubst du eigentlich, was das Türkis hier in meinen Bildern ist? Und er hat so nachgedacht und hat gesagt, ja, ich weiß nicht. Und sie hat gesagt, das ist die Farbe des Wörthersees. Und das war, weil sie in New York Sehnsucht nach Kärnten gehabt hat.
Und diese Farben von der Maria Lasnik, spiegeln sich die in deinem Film auch wieder?
Also.
Du lachst, weil du die Frage wahrscheinlich ständig bekommst.
Ja, heute schon einmal beantwortet, kein Problem. Unser Konzept für die Ausstattung war, ich wollte, dass der Film, wenn du an den Film denkst, dass du an einen weißen Film denkst, also dass die Hintergründe oder das Bild sozusagen hauptsächlich ist, weiß ist. Und zwar entweder so ein Hochglanzweiß, wie es in Museen ist oder in Ausstellungen, in Galerien, wie die Wände sind. Oder eben so ein ganz schmuddeliges Weiß, wie ihre Ateliers waren. Und dann haben wir die Lasnik-Farben wieder ins Bild hineingebracht, in der Ausstattung, im Kostüm und natürlich durch ihre eigenen Bilder. Das bedeutet, dass wir geschaut haben, dass die Gegenstände, die in den Bildern stehen, wieder die Lasnik-Farben haben. Der T-Shirt rosa Flecken oder eine aufblasbare Weltkugel, die sie tatsächlich im Atelier gehabt hat, die lila ist. Ihr Mantel, den sie anhat, der ist weiß mit Farbklecksen. Also wir haben geschaut, dass wir in der Ausstattung die Farben dann wieder ins Bild hineinbringen. Was auch wichtig war, ist das Licht. Also das Lichtkonzept von Dominik Danner war, dass das Licht immer weiß ist. Ich mag sowieso nicht, auch in meinen anderen Filmen, wenn man Folien vor die Lampen gibt und das so einfabelt und alles dann eine Farbe hat, sondern dass es weiß ist und die Sachen ihre richtigen Farben haben. Also wenn etwas rosa ist, ist das nicht, weil das Licht, das drauf scheint, rosa ist, oder es wird dann doch nicht verstärkt, sondern es ist einfach rosa.
Mhm.
Und das rundherum ist weiß. Und natürlich im Kostüm. Die Tanja Hausner, die das Kostüm gemacht hat, wir waren noch einmal in der Lasnik-Stiftung und haben ganz viele Fotos aus allen Jahrzehnten gezeigt bekommen, hat selber recherchiert, Fotos angeschaut, Videos angeschaut und so weiter und hat das Gewand, das die Maria Lasnik angehabt hat, eben nachgebildet. Mhm. Und die war einfach sehr knallig und sehr lustig und sehr verrückt angezogen. Und sie hat extrem Wert darauf gelegt, wie sie angezogen war. Also es ist nicht darum gegangen, dass es teuer ist, aber es war immer witzig.
Mhm.
Die hat wirklich so Trainingsanzüge gehabt. Es gibt ganz viele Fotos mit diesen Trainingsanzügen. Der Malerkittel, gut, der ist weniger witzig, aber der ist wunderschön, finde ich. Die hat so Pullover gehabt, einen, wo so Farbkleckse drauf sind. Das schaut aus wie das Bild, das früher immer auf ORF 1 die ganze Nacht durch war. Wie heißt das? Sendeschluss?
Testbild,
genau. Das Testbild, ja. Oder sie hat einen Pullover gehabt, eben der ist lila mit so Bienen. Die Krawatten hat sie tatsächlich gehabt. Den Tigermantel, der wurde sehr oft erwähnt. Ich habe eine Mitarbeiterin in der New Yorker Galerie, die Andrea Teschke, interviewt und sie hat mir eben erzählt, wie die Maria Lasnik mit 80 so nebenher geschlurft ist in New York mit diesem Tigerfellmantel. Also ihr Gewand war auffällig. Auffällig witzig, auffällig bunt.
Und darüber erzählst du auch unter anderem deinen Film. Du erzählst in deinem Film auch die Geschichten hinter den Bildern und wieso sie entstanden sind. Zum Beispiel die Geschichte hinter dem ganz berühmten Selbstbildnis mit Telefon. Man sieht im Vordergrund ein Telefon, im Hintergrund einen Kopf, also ihren Kopf, und um ihren Hals herum ist die Telefonschnur gewickelt. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
Also im Film kommen eben Bilder vor und dann Szenen. Die Assoziationen zwischen den Szenen und den Bildern haben wir aber im Schnitt gefunden. Also es ist nicht unbedingt so, dass das jetzt jeweils tatsächlich die Interpretation zu diesem Bild ist. Und ich glaube schon noch, dass man das versteht. Also dass das einfach aus unserem Gefühl heraus zusammengewürfelt wurde, aber jetzt nicht das Bild erklärt. Also es könnte das Bild erklären, aber es muss nicht. Es ist aber so, dass das Telefonthema schon ein Thema in ihrem Leben war. Also, das Telefon wurde zur Seite gelegt, bevor sie malt, damit sie nicht gestört wird. Und es ist natürlich jetzt im Film bei uns so, dass die Telefone auch ein bisschen mitarbeiten, zu verstehen, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Das genannte Telefon in der Szene, von der du gesprochen hast, ist blau, weil in dem Fall mussten ja die Gegenstände, die wir ins Bild hineingeben, der Zeitspanne, in der sie sich befindet, entsprechen. Und das ist die New Yorker Phase und so wie ich vorhin gesagt habe, ist da sehr viel blau und grün in den Bildern. Deswegen haben wir die Gegenstände wieder in diesen Farben gehabt. Also da ist schon einiges dabei.
Das klingt extremst aufwendig in der Konzeption. 5 Jahre hast du daran gearbeitet, dass man vielleicht ein bisschen einen Vergleich bekommt für Leute, die jetzt nicht in der Branche sind. Was ist da üblich an Vorbereitungszeit?
Also 5 Jahre habe ich gearbeitet am Drehbuch. Ich finde, 5 Jahre ist für ein Drehbuch eine normale Zeit. Es ist aber auch nicht so, dass man jetzt durchgehend die ganze Zeit dran arbeitet, sondern Drehbucharbeit ist eine, also wo die Pausen sogar fast wichtiger sind als die Arbeit selbst, damit man drüber nachdenken kann. Also du schreibst es und dann liegt es eine Zeit lang, dann liest man selber und dann sieht man erst durch die Pause, wo Fehler sind, Rhythmusfehler, wo etwas nicht stimmt, wo es nicht gut genug ist und kann es wieder überarbeiten. Und das braucht eben. Aber in diesem Film ist es nochmal was anderes gewesen. Und zwar hat der Film sich auch in diesen 5 Jahren eigentlich ständig selbst total verändert. Die Idee, dass die Maria Lasnik nur von einer Person gespielt wird, war von Anfang an da. Ganz am Anfang wollte ich, dass es ein Kind ist. Also meine Idee war, dass du das Leben abbildest, quasi von der Kindheit bis zum Tod, dass das Kind sie am Anfang spielt und dann bleibt das Kind das Kind und alle anderen Menschen werden sozusagen älter. Wenn sie jung ist, sind die alle 18, aber sie bleibt das Kind. Wenn sie 50 ist, sind die alle 50, aber sie bleibt das Kind. Oder sind auch älter natürlich, je nachdem, mit wem sie gerade spricht, aber sozusagen, dass die anderen wachsen, aber die Maria Lasnik immer von diesem Kind weitergespielt wird. Ich mag die Idee nach wie vor sehr gerne, muss ich sagen, aber es geht sich nicht aus. Also ich bin mit dem Dramaturgen, mit dem ich arbeite, der Roland Zack, gemeinsam draufgekommen, dass wenn du das wirklich verfilmen möchtest, dass das Kind irgendwann gewisse Emotionen nicht mehr abbilden kann, beziehungsweise du auch dann das immer vorstellst mit der Frau. Also jetzt nicht nur Sex oder so, sondern auch ganz normale Szenen, das geht sich im Kopf dann immer aus, dass das immer nur das Kind ist. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das mit einer erwachsenen Frau zu besetzen. Aber dazwischen, um dieses Drehbuch mit dem Kind zu schreiben, habe ich wahnsinnig viele Leute interviewt, alle aus dem Kunstmarkt, weil ich wollte ja, dass der Film auch etwas über den Kunstmarkt erzählt und über seine Mechanismen, darüber, wie sie es als Frau schwer gehabt hat und dass das eine männlich dominierte Welt war, in der sie da sich befunden hat. Und ich habe deswegen eben wahnsinnig viele Menschen interviewt und mir irgendwann gedacht, die sind so witzig und die sind doch selber der Kunstmarkt. Also eigentlich kann man ja mit denen einen Film machen und dann ist es quasi, dann bildet das ja ab. Habe es umgeschrieben auf Dokumentarfilm und bin dann aber letztendlich bei der erzählerischen Form geblieben und wieder zu ihr zurückgekommen. Diese Ausschnitte, dass Leute, echte Menschen aus dem Film rausreden, die sind ein bisschen da herausgewachsen. Also die sind übergeblieben von dieser, ich nenne es jetzt mal Expertinnenphase, wo Expertinnen irgendwas dazu sagen.
Also quasi eine Spezialform an Film, die da entstanden ist, ein Spielfilm mit dokumentarischen Einflüssen, könnte man das so bezeichnen?
Ich weiß nicht, was mehr Spielfilm ist oder weniger, weil die haben ja in dem Fall auch einen Rahmen, in dem sie sich bewegen. Also sie spielen ja dann, dass sie nochmal sagen, was sie mir schon einmal erzählt haben.
Mhm. Also ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mal mit deinem ersten Musikwunsch in die Sendung und da hören wir jetzt etwas ganz Besonderes, nämlich den Song aus dem Abspann. Der heißt Mit einem Tiger schnurren und wenn ich das verraten darf, der Titel wurde jetzt gerade gefunden, oder?
Ja, wir haben den Bernhard gefragt, wie die Nummer heißt und er hat dir jetzt einen Namen gegeben. Ich finde es irrsinnig passend, weil es so eine Weichheit hat, die Nummer.
Bernhard Fleischmann mit einem Tigerschnurren aus deinem neuen Film. Also du hast gerade erzählt, dass sich dieser Film oder das Konzept, das Drehbuch über die letzten Jahre öfters mal geändert hat, dass du verschiedene Ideen hattest. Letztendlich ist der Film jetzt so geworden, wie er am 12. April in die Kinos kommt. Wie viel davon ist im Nachhinein im Schnitt entstanden oder wie viel Material ist da zusammengekommen? Und da anschließend meine Frage, bist du jetzt zufrieden, so wie er jetzt ist? Oder würdest du am liebsten gerne noch mehrere andere Versionen davon machen?
Also, ich bin dann letztendlich bei der erzählerischen Form geblieben und finde das auch ganz richtig. Und entsprechend, diese Menschen, die da jetzt rausreden, wie gesagt, die sind so übrig geblieben aus der Expertinnenphase, die für sich selbst reden. Aber ich habe ja immer nach einer Form gesucht, die der Lebenswelt oder der Lebensrealität oder unserer Interpretation der Lebensrealität von der Marie Lasnik, ihrer Gefühlswelt entspricht. Und ich finde, dass dieses Absinken in den Zeiten, also dieses Zeitlose und Ortlose, dieser Wind, der durch den Film weht, das ist für mich lustigerweise, das war auch das, was wir am meisten sozusagen hergestellt haben. Also sowohl durch die großartige Darstellung von der Birgit, als auch mit dem Sounddesign, als auch mit der Musik, sind genau diese Momente, wo wir ihre Gefühle darstellen wollen, für mich das Spielfilmigste an dem Film, weil das eben eine filmische Übersetzung ihrer Gefühlswelt versucht. Ich würde keinen meiner Filme im Nachhinein verändern. Ich finde, dass die irgendwann ein Eigenleben entwickeln und dann einfach so sind, wie sie sind. Und ich finde, dass es irgendwann im Schnitt, da gibt es dann einen Moment, da ist das, was da ist, eigentlich stärker als die Idee, die man davon gehabt hat. Da entwickelt das Ding ein Eigenleben und braucht bestimmte Bedingungen. Und da ist es dann egal, ob ich es jetzt anders haben möchte oder nicht, oder ob ich jetzt gerne hätte, dass dieses Aspekt noch erwähnt wird oder irgendetwas drin haben will, weil ich eben sehr konzeptuelle Filme machen und unbedingt mein Konzept da durchziehen will, sondern nein, das Ding hat dann eine bestimmte eigene Kraft und einen Sog entwickelt und unsere Aufgabe, also von Juliane und von mir, war dann eigentlich nur noch uns zu beugen und zu schauen, dass man möglichst diesem Sog nachgibt. Das war recht stark, muss ich sagen. Also wir haben sehr lang gebraucht, bis der Fluss geboren wurde, aber dann war das Wasser sehr reißend und dann haben wir uns da hineinbegeben und versucht, dem zu folgen. Und in dem Moment, wo die Struktur da ist, kommen dann das Sounddesign und die Musik dazu. Ich arbeite schon sehr lange mit der Veronika Lavatsch, die das Sounddesign gemacht hat, und mit Bernhard Fleischmann, der die Musik gemacht hat. Und ich finde, die sind auch Teil dieser Sprache. Also die arbeiten dann mit und es vermischt sich dann alles drei, der Schnitt, das Sounddesign und die Musik, um mitzuarbeiten, dass es eben in diesem Fall, bei diesem Film, ins Unbewusste absinken kann. Und diesen Sog, da sieht man dann auch sehr gut, was nicht hineinpasst und was du weglassen musst. Das kann eine Qual sein, aber man muss dann eben. In dem Sinne ist es für mich dann auch so, dass meine Filme für sich selbst, so wie ich es vorher schon gesagt habe, für sich selbst sprechen und da sind. Und das, da geht es dann auch nicht mehr darum, ob sie mir gefallen oder nicht, sondern der ist dann genau so. Und eigentlich mag ich ihn auch so, wie er ist.
Mhm. Ist das dann eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt höre ich auf, jetzt lasse ich die Finger davon, er ist gut, so wie er ist, oder er ist, so wie er ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das eine rationale Entscheidung zu sagen, jetzt ist er fertig?
Ja, das ist eine furchtbare Qual. Genau. Also das Abschließen ist immer furchtbar.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber über Maria Lasnik erzählt man sich ja, dass sie alterslos war, sehr weise als junges Mädchen und sehr jung geblieben als ältere Frau. Und genau das greifst du ja auch formal in deinem Film auf. Du hast das gerade sehr ausführlich erklärt. Birgit Minichmayr spielt Maria Lasnik in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Was sich da ändert, ist natürlich ihre Stimme und ihre Körperlichkeit. Man merkt, wann ist sie eine junge Frau, wann wird sie reifer. Aber sie schaut eigentlich immer gleich aus. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das so der Fokus auf das Innenleben und auf die Persönlichkeit, weg von den Sehgewohnheiten und weg vom realistischen Äußeren sozusagen.
Ja, man sagt über die Maria Lasnik, dass sie sehr weise war als junges Kind oder als Mädchen und jung geblieben als alte Frau. Es gibt eben tatsächlich diese Trainingsanzüge, die sie immer angehabt hat. Es gibt total witzige Aufnahmen im Otto Mühl, wo sie so eine kurze Hose anhat und mit einer Pistole rumschießt. Also sie hat sich auch als alte Frau gerne schlecht benommen. Es gab eine Ausstellung, die hieß das 9. Jahrzehnt in Mumok und da hat sie sich total aufgeregt. Das muss ja keiner mein Alter wissen. Sie wollte auch, dass man nicht über ihr Alter spricht. Das war natürlich ein Anlass für diese Idee, dass das von einer Schauspielerin gespielt wird. Aber es geht auch darum, dass die Seele sich ja immer durch die Zeiten schlängelt und morpht. Also man kennt das ja, wenn man jemanden aus der Volksschule trifft und sich denkt, lustig, der hat eine Hülle, die älter geworden ist, aber es ist eigentlich derselbe Mensch. Man hat sofort einen Zugang zu dem. Ich denke, dass man darüber connecten kann. Und in dem Fall ist es so, ich finde, dass es mitarbeitet, weil ja eben Erinnerungen und Gedanken in keiner Zeit verankert sind. Und indem der Film hin und her schwenken kann und nicht linear erzählt ist, die Zeiten auch vermischt erzählt sind und sie aber immer gleich ausschaut, verschwimmt das alles irgendwann und man gerät eben in diesen Bewusstseinszustand, also in sie hinein. Und es geht nur noch um das Gefühl, das sie in dem Moment gehabt hat und nicht nur um einen Ort oder um eine Zeit. Es verschwimmt sozusagen in eine innere Welt hinein.
Ich habe den Film noch nicht gesehen, ganz bewusst, weil ich ihn zum ersten Mal dann im Kino anschauen möchte. Ich habe einige kurze Ausschnitte mir im Vorfeld anschauen dürfen. Den Eindruck, den ich bekommen habe, war, dass es sehr ruhig ist und einen sehr meditativen Zustand hat. Stimmt das so?
Naja, ist die Frage, was du mit Ruhe definierst. Also ja, der Film ist sehr ruhig, aber in der Ruhe ist das Sounddesign das Größte. Das ist am aufwendigsten, das herzustellen. Also wenn dann irgendwas klinkert, dann hört man das ganz deutlich und das spiegelt dann wiederum ihre Hochsensitivität. Also es ist so, dass sie zum Beispiel in New York, da hat sie das total nervös gemacht, dass so laut ist, so viel Lärm, so viel Müll, so viel Sirenen, so viel Autos. Und da hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, der Lärm eines vorbeifahrenden Autos kann mich töten. Dass sie sehr viel gehört hat und das merkt man auch im Film. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie an der Uni 1941 aufgenommen wird. Und da haben wir so Nazi-Fahnen, die haben unten eine braune Latte, also eine Holzlatte und die klinkert, die klappert so gegen die Wand. Und man hört die ganze Szene hindurch dieses Klappern die ganze Zeit. Und das widerspricht dem, was wir glauben, was sie eben wahrgenommen haben könnte. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt genau diese Stangen, aber ein Beispiel dafür, um diese Hochsensitivität darzustellen. Und da geht es dann wieder darum, nicht je mehr Umfeld du hast, desto mehr kannst du wieder in dich hineingehen. Und wir haben zum Beispiel die Atma nachsynchronisiert. Also die Birgit hat in fast jeder Szene haben wir mit dem Mikrofon ganz nahe an die Nase das Atmen wieder aufgenommen. Und jetzt hörst du die Außengeräusche und dann den Atem und dann wird der Atem lauter und dadurch verstärkt sich dieser Effekt, dass du das Gefühl hast, dass du mit ihr in sie hineingehen kannst. Mhm. Also es kann schon ruhig wirken, aber es ist ziemlich aufwendig gewesen, die Ruhe herzustellen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der ganze Film wirkt überhaupt extrem aufwendig. Also schaut noch sehr viel Arbeit aus.
Ja, das wollte ich noch sagen, weil du gesagt hast, 5 Jahre Drehbuch. Also ich hatte 5 Jahre Drehbucharbeit tatsächlich. Und dann den Film selber haben wir aber relativ rasch hergestellt. Entschieden, keine Co-Produktion zu machen, sondern innerösterreichisch zu bleiben, damit wir eben schneller sein können. Und dann haben wir eigentlich innerhalb von 1,5 Jahren das ganze Ding hochgefahren, gedreht und der Schnitt wiederum hat dann sehr lange gedauert. Also wir haben ein Jahr daran geschnitten mit großen Pausen, die auch wichtig sind beim Schnitt, so wie beim Drehbuchschreiben, dass du es eben neu sehen kannst. Und das war auch wichtig, diese lange Phase. Aber absurderweise sind wir dann eigentlich zu einer relativ chronologischen Form zurückgekehrt, die Katharin, die Johanna Skrinzi und ich, und haben dann gelacht und gesagt, wir haben eine große Runde gemacht, weil es gibt ja im Film keine Prämisse. Ja, die müssen nicht miteinander schlafen, bevor sie heiraten oder ein Kind kriegen, sondern es kann ja alles nach allem kommen. Also wir haben jede Szene in jede Richtung innerhalb des Schnittes wahrscheinlich einmal mindestens verschoben, bis wir dann zu einer dem Drehbuch entsprechenden und relativ chronologischen Form zurückgekehrt sind, weil das in dem Fall am meisten Sinn macht.
Biopics von Künstlern?
Da würde ich gerne etwas sagen. Nein, und bitte. Zwar... da hat ein Freund von mir, der nicht aus der Filmbranche ist, zu mir gesagt, Biopic, jetzt gibt's schon biologische Filme. Er kannte den Ausdruck nicht.
Würdest du deinen Film jetzt als Biopic bezeichnen?
Also es geht ja in jeder, also wenn man den Film sieht, dann sieht man ja, dass es in jeder Phase dieses Films darum geht, zu sagen, ein Biopic ist immer eine Interpretation und dass dieser Film ganz offen legt, einfach eine Interpretation zu sein und keinen Anspruch an irgendeine Art von Wahrheit hat, weil es die ja in einem Leben nicht geben kann oder nicht gibt. Also eine biografische Form, ob es jetzt ein Film ist oder ein Buch, das ist ja immer eine Interpretation von denen, die das machen. Selbst wenn mir die Menschen in der Recherche eine Szene mit der Maria Lasnik erzählen, ist die Szene aus denen herausgefärbt, die mir die Szene erzählen, die es erlebt haben, also wie sie es gesehen haben. Kann ja vielleicht ganz anders sein, wie es jemand anderer gesehen hat, der in derselben Szene war.
Was ich ja auch sehr spannend finde, sie kommt ja nicht nur gut weg in deinem Film. Also es ist ja durchaus eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, die du da zeichnest.
Na, es war auch in den Interviews so, dass die Menschen einfach sehr oft Szenen geschildert haben, wo sie schwierig war, wo sie neurotisch war, wo sie geizig war, wo sie, also diese ganzen Worte wurden auch benutzt, dass sie ihre Bilder nicht hergeben wollte, dass sie sich angelegt hat mit der Kunstwelt. Also, dass der Umgang mit ihr oft nicht leicht war. Aber wie gesagt, das sind auch wieder Interpretationen und gleichzeitig, muss ich zugeben, hat das natürlich etwas sehr Filmisches. Am meisten habe ich in der Recherche eigentlich die Geschichten geliebt, die mir der Hans Werner, ihr letzter Assistent, der auch im Film vorkommt, erzählt hat, weil er sie so gemocht hat. Und in diesen ganzen Geschichten, die ich über sie gehört habe, auch immer dieses wahnsinnig Menschliche daran mitspielt. Und in den Geschichten vom Hans Werner ich das Gefühl hatte, dass er sie so gut verstanden hat und deswegen auch den Humor in diesen Szenen verstanden hat oder auch das Herzliche daran. Aber sie war für die Menschen schwierig, also es wurde mir unzählige Male erzählt, dass sie in eine Ausstellung geht, in eine Galerie, wo es eine Ausstellung gibt, dass sie sagt, sie möchte, dass das alles hier umgehängt wird, weil es ist ja unmöglich, wie das gemacht wurde, alle komplett enttäuscht. Es wird alles umgehängt, es wird alles so organisiert, dass es ihr gefallen wird. Am nächsten Tag kommt sie zurück und sagt, es war eigentlich gestern besser, hängst das wieder zurück. Und es gibt auch die Geschichte, dass sie in einer Ausstellung gesagt hat, und die Wand da drüben, die gehört auch weg. Also sie wollte den Raum sogar verändert haben. Sie hat die Menschen schon oft vor den Kopf gestoßen. Man könnte jetzt das so interpretieren, dass das aus dieser Enttäuschung heraus entstanden ist. Also aus der Enttäuschung heraus, dass sie immer und immer wieder erlebt hat, dass die Männer um sie herum sich gegenseitig gefördert haben, gefördert wurden, Ausstellungen bekommen haben und sie nicht. Also dass sie einfach viel später, erst sehr spät in ihrem Leben, den Ruhm und die Anerkennung erlangt hat, die sie sich immer erhofft hat. Und ihren Kampf in dieser männlich dominierten Kunstwelt eben sehr, sehr lange gehabt hat. Unabhängig davon, dass sie auch ihr ganzes Leben lang bei Malerei geblieben ist und so wie ich es vorher schon gesagt habe, alle möglichen Kunstströmungen durchgemacht hat und da oft auch mit der Malerei gerade nicht am modernen Punkt war und gar nicht durchgekommen ist. Also es gab auch dieses Kampffeld sozusagen. Und sie ist dabei geblieben, am Ende ist es ihr gelungen. Sie hat die gläserne Decke gesprengt, sie ist die teuerste österreichische lebende Malerin geworden zu Lebzeiten. Sie hat den Arnulf Reiner überholt. Sie hat das alles geschafft, aber sie ist trotzdem bei Apfelstrudel und Kartoffeln aus dem Fensterbrett geblieben, weil sie den Ruhm und das Geld nicht mehr nehmen wollte. Es hat wahrscheinlich auch ihrem spartanischen Lebensbild von einem Künstlerinnen-Dasein auch entsprochen. Diese Geschichte im Film, wo sie dann feiern, dass ein Bild jetzt gerade total teuer verkauft wurde und sie ist dann zu geizig, um den Champagner zu zahlen, will Sekt, der kostet aber auch immer noch zu viel und dann gibt's halt gar keinen Alkohol heute, die wurde mir erzählt. Also es gibt auch unzählige Geschichten, wo sie überlegt hat, ob sie jetzt die Marmelade um 2,90 oder lieber die beim Hofer um 1 Euro kauft, weil sie eben geizig, weiß ich nicht, was das richtige Wort ist, aber weil sie sparsam geblieben ist, weil sie das ihr Leben lang war.
Ja, und all diese Kämpfe erzählst du ja auch in deinem Film. Du erzählst ja nicht nur die Biografie und die Geschichte von Maria Lasnik, sondern ganz grundsätzlich den Kampf um Anerkennung von Künstlerinnen in einer männlich dominierten Kunstwelt und Welt ganz generell. Maria Lasnik ist vor 10 Jahren gestorben. Was glaubst du? Du hast dich sehr intensiv mit ihr beschäftigt, sehr viele Interviews mit ExpertInnen geführt, mit WegbegleiterInnen geführt. Was glaubst du, würde sie heute nach allem, was inzwischen bekannt geworden ist, über die aktuelle Situation in der Kunst- und Kulturbranche sagen?
Die Maria Lasnik würde sich selbst wahrscheinlich nicht als Feministin bezeichnen. Sie wollte auch immer Maler genannt werden, weil einerseits natürlich Gendern damals noch nicht üblich war, aber gleichzeitig, weil sie wusste, sie muss zu den großen Männern gehören. Also sie wollte in diese Sphäre von berühmten Malern kommen. Sie hat auch ein Bild gemalt, das heißt Traditionskette, da ist der Velázquez, der Munch und der Van Gogh in einer Reihe und sie ist davor. Also sie hat sich sozusagen in die Tradition mit diesen Männern gestellt und gemeint, das ist die Traditionskette, wie sie das sieht. Sie wollte nicht als Frau anerkannt werden, sondern für ihre Kunst, für das, was sie gemacht hat, für die Bilder.
Das ist aber eigentlich zutiefst feministisch, oder?
Ja.
Ja.
Sie hat ja auch lange, also sie hat immer kein Geld verdient. Und der erste richtige Job, den sie gehabt hat, ist, richtige Job, das erste Mal, wo sie regelmäßig ein Gehalt ausbezahlt bekommen hat, das wird im Film eh gezeigt oder erwähnt, ist, als sie dann an die Universität in Wien zurückberufen wurde und also zurück aus New York und dort dann Professorin geworden ist. Im Film sagt sie mit schlechtem, also mit dem Englisch, das sie gesprochen hat, wo sie wie Österreichisch auf Englisch übersetzt hat, I only do it if they give me the same money they give to Joseph Beuys. Und ich freue mich schon, wir werden einen kleinen Meme davon machen für Social Media und das kann man dann verschicken, wenn man Gehaltsverhandlungen hat. Ich habe noch nachgedacht wegen den Preisen, was du gesagt hast. Mhm. Und ich fände es eigentlich total schön, wenn es sowas wie Kollektivpreise gibt. Also ich meine jetzt das Team. Weil Filme machen so kleinteilig ist und so gemein, also klein, mit kleinteilig meine ich, weil jeder so seinen Aufgabenbereich bestmöglich erfüllt. Und ich fände es eigentlich schön, wenn es Preise gibt, wo man das Gemeinsame auch betont. Mir ist die Technik total wichtig, also das Sounddesign oder die Musik oder welcher Farbtemperatur. Also es geht einfach, um so eine Emotion herzustellen, gibt es so viele kleine Details, auf die man achten kann, die dann mitwirken, dass es eben so wirkt, wie es wirkt.
Wie kann man sich das vorstellen? Weißt du das im Vorfeld ganz genau, wie dann die Einstellungen sind, an welchen Schrauben du drehen musst, damit du dieses Ergebnis hast, das du in deinem Kopf schon hast? Oder ist das auch ein Ausprobieren und ein Trial and Error? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ich ändere total viel am Set. Und das macht auch einige recht nervös, also weil das einfach sehr eingeteilt ist alles. Und denke quasi weiter. Also die Johanna, die mitgeschaut hat, während wir gedreht haben, hat immer gesagt, sie kann mir beim Denken zuschauen, dass wir dann, nein, dann machen wir noch so, dann machen wir noch so, dann machen wir dieselbe Einstellung noch ohne Bewegung. Oder dann raspelt sich das so weiter und im Endeffekt kannst du das dadurch aber dann auch so schneiden, dass sich das eben so reindreht. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass es gleichzeitig ein extrem genaues Konzept im Vorhinein gibt, wie wir es machen. Das kann man dann wieder live umschmeißen oder weiterentwickeln, aber das ist alles schon ganz genau vorher geplant. Und ja, ich habe eine Vorstellung davon, eine sehr genaue, wie es am Ende zusammenwirken kann. Ich drehe so, dass wir alles nur einmal drehen oder zumindest ist das die Losung. Das stimmt dann natürlich nicht, weil es sagt dann einer, scheiße, das Stativ steht noch im Bild oder keine Ahnung, das Kostüm hat vergessen, ich weiß nicht, irgendwas. Ja. Also es gibt dann technische Dinge, aufgrund denen das wiederholt wird oder ich möchte es wiederholen oder die Schauspielerin sagt, sie möchte es wiederholen. Das gibt es natürlich alles, aber im Endeffekt ist die Losung, wir drehen es einmal und dadurch bekommt es etwas Dokumentarischeres, weil die Anspannung eine andere ist. Wenn du weißt, du machst es 37 Mal und du hast Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln währenddessen oder du veränderst Sachen, dann gehst du natürlich ganz anders da rein, wie wenn du weißt, das wird jetzt einmal gemacht und das war's. Da ist die Stimmung ganz anders und es kriegt dadurch auch etwas Dokumentarischeres. Die Birgit hat das Gott sei Dank total gemocht und so haben wir uns eben auch gut weiterhandeln können, weil wenn du weniger Zeit verbrauchst, etwas 37 Mal zu machen, sondern einmal machst, kannst du es dann dafür auch noch weiter drehen.
Wie kann man sich dann die Vorbereitungszeit vorstellen? Oder anders gefragt, wenn die Losung ist, dass alles einmal gedreht wird, probst du dann mit deinen SchauspielerInnen vorher sehr intensiv?
Ja, wir hatten einen urschönen Proberaum zur Verfügung gestellt von der Ursula Hübner. Das ist eine Künstlerin, die in Linz unterrichtet, Malerei unterrichtet, selber bei der Maria Lasnik studiert hat und ein wahnsinnig schönes Atelier hat im 6. Das hat sie uns zur Verfügung gestellt und das war unser Proberaum, dieses Atelier. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr wie lang, aber irgendwas zwischen 3 und 6 Wochen, ich weiß nicht mehr, jeden Tag dort geprobt. Alle wurden eingeladen, auch die kleinsten Rollen, es auszuprobieren. Da würde ich gerne noch die Geschichte erzählen, dass ich den Oskar Haag, der den Arnulf Rainer spielt, und 16 war, als wir geprobt haben, jetzt ist er 18, eingeladen habe. Und wir haben eben geübt, wie er auf der Leiter steht und runterschimpft. Also er beschimpft das Publikum, er bespuckt das Publikum, er schreit rum, blöden Arschgesichter, der nichts von Kunst versteht. Das habe ich geschrieben gehabt, das hat er gut gelernt gehabt, das hat er wiedergegeben, aber ich wollte dann von ihm in der Probe, um ihn zu befreien davon, dass er kurz in seine eigene Emotion reinkommt, eben was anderes schreit. Also ich habe gesagt, er soll einmal etwas schreien, was ihn einfach mal heute geärgert hat oder den letzten Tag furchtbar ärgert, so dass er dann nachher sozusagen in dieser Emotion halt die anderen Worte wieder dazufügen kann und sagen kann. Und dann hat er runtergeschrien, Frau Professor, ich weiß nicht mehr, Sie geben uns immer so viel Hausübung, das ärgert mich total. Und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, der ist 16. Der ist gerade nicht in der Schule, um mit mir hier zu proben. Wir haben zum Beispiel auch mit den echten Menschen, weil du das vorher schon gesagt hast, die Dinge, die sie sagen, geprobt. Also der Jonathan Meiri, das ist der Enkelsohn vom Arik Brauer, die Worte, die er im Film sagt, also wir in dieser Szene mit dem Arnulf Reinhardt, der das Publikum beschimpft, sieht man dann, den, der den Arik Brauer spielt, aus der Szene aussteigen und er erklärt uns, wie das damals war. Das ist nämlich tatsächlich so, dass der Arik Brauer in seiner eigenen Autobiografie, die heißt Die Farben meines Lebens, diese Szene beschreibt, wie die Ausstellung der Hundsgruppe war und der Rainer sich immer aufgeführt hat, mit wehendem Hemd auf den Tisch gekrault ist und dort rumgeschrien hat und gespuckt und dann war er der Berühmteste und alle anderen haben sich geärgert. Dem Arik Brauer wurde dann zu allerletzt auch noch sein Bild geflattert. Und er hat mir diese Szene geschildert, der Arik Brauer. Und die Worte, die der Jonathan jetzt im Film spricht, sind aus diesem Interview. Also ich habe dann mit ihm in der Probenzeit geübt, dass er das, was sein Großvater erzählt hat, dann auch sagt, als würde ihm das gerade einfallen.
Mit einem Tiger schlafen ab 12. April in den Kinos. Anja, du arbeitest aber schon wieder an deinem nächsten Projekt. Worauf dürfen wir uns da freuen?
Ich mache gerade einen Dokumentarfilm über die Inna Schewtschenko. Das ist eine der prominenten Gründerinnen der aktivistischen Gruppe Femen. Die kennst du sicher, das ist so eine Performancegruppe, die mit nackten Brüsten zum Beispiel in die Pressekonferenzen hüpfen und Fuck Putin auf ihrer Brust stehen haben. Also die eine Art friedliche Kampfform erfunden haben und mit ihrem Körper gemeinsam in diesen performanceartigen Situationen eine Art neuen Feminismus verkörpern, würde ich sagen. Das ist ein viel privaterer Film geworden, als ich anfänglich dachte. Ich drehe daran seit 2018 immer wieder tageweise, weil wir die Förderung immer nicht gekriegt haben oder Teile davon oder irgendwo anders einreichen mussten. Und deswegen haben wir immer wieder einen Tag lang gedreht. Jetzt haben wir uns extrem gut kennengelernt. Es sind wahnsinnig viele Dinge passiert. Es gab den Ukraine-Krieg. Sie ist schwanger geworden. Sie hat ein Kind bekommen und ich begleite sie in all diesen Phasen. Es geht eigentlich auch darum, über Aktivismus an und für sich zu sprechen, über Enttäuschungen, über Traumata. Sie wurde gefoltert. Und darüber, wie sich Feminismus verändert und wie Feminismus am besten gelebt werden kann.
Also seit 2018 arbeitest du an diesem Projekt. Gibt es ja schon einen Zeithorizont, wann der fertiggestellt werden könnte?
Also es gibt jetzt eine Cutterin in Barcelona, die den Film schneiden wird, weil er ist auf Englisch gedreht worden. Das heißt, man kann ihn auch woanders schneiden. Und die behauptet, sie braucht 8 Wochen, um den zu schneiden. Also meine Meinung ist, ich glaube, sie irrt sich.
Das heißt aber demnächst möglicherweise noch dieses Jahr oder nächstes Jahr sehen wir den vielleicht schon.
Vielleicht nächstes Jahr, ja. Aber ich schneide üblicherweise circa ein Jahr an meinen Filmen und dann kommt eben noch das Sounddesign und die Musik, die Nachbearbeitung, das Grading, die Farben. Der Film ist sehr poppig. Den machen wir so, dass wir alte Pressebilder nehmen, wo zum Beispiel eine Aktion von Femen mitten in der Aktion, ein wildes Pressebild, wo 100 Polizisten eine nackte Frau davon schleppen, retuschieren die Inna aus diesem Bild heraus, drucken das riesengroß aus, stellen das in den Hintergrund und die Inna kommt dann wieder in das Bild hinein und sieht so aus, wie sie damals ausgesehen hat. Das bedeutet, sie steht in ihrer eigenen Vergangenheit, kann sich aber bewegen. Diese Hintergründe, die wir da gemacht haben, haben sich im Laufe der Jahre begonnen weiter zu erzählen und es ist dann so geworden, dass auch wenn sie in einem Badezimmer ist, ist das Badezimmer ein ausgedruckter Hintergrund. Also die Hintergründe entwickeln so ein Eigenleben und eine Sprache. Genau.
Ja, sehr cool. I'm hooked und sehr gespannt und freue mich drauf. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch heute.
Danke.
Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Filmemacherin Anja Salomonowitz.